an die Mönche und Nonnen. Die meisten Menschen, die sich einem religiösen Leben verschrieben haben, verzichten auf eine Familie. Das Zölibat hat in vielen Religionen aus ganz unterschiedlichen Gründen einen sehr hohen Stellenwert. Nach buddhistischer Auffassung muss man sich, um Erleuchtung zu erlangen, zuerst von den geistigen Giften befreien, wobei man mit den gröbsten beginnt. Das stärkste dieser Gifte, jenes, das uns am meisten im Samsara, im Zyklus der Wiedergeburten, festhält, ist die Begierde. Wenn man die 12 Glieder des abhängigen Entstehens studiert, die die einzelnen Etappen unserer Unterwerfung unter das Samsara darstellen, wird klar, dass ohne Begierde bzw. deren Aktivierung das in der Vergangenheit erworbene Karma gar nicht wirksam werden könnte. Von all den vielen Formen der Begierde ist die sexuelle Begierde die mächtigste, denn sie enthält ein gleichzeitiges Anhaften an die 5 Sinnesobjekte: Form, Klang, Geruch, Geschmack und Tastempfindung. Will man dem Verlangen zu Leibe rücken, sollte man daher mit dem Brennendsten beginnen. Dann geht man vom Groben zum Subtileren über. Indem man die Begierde langsam reduziert und Genügsamkeit kultiviert, schreitet man auf dem Wege des Nichtanhaftens voran. Soweit die buddhistische Sicht der Dinge. Was die anderen religiösen Traditionen betrifft, haben sie jeweils ihre eigenen Erklärungen. Auf praktischer Ebene befreien die Mönchs- und Nonnengelübde, und dazu zählt das Zölibat, diejenigen, die sie ablegen, von einem Teil der sie fesselnden Bindungen. Die Nonnen und Mönche, die sich vom weltlichen Leben losmachen können, müssen sich keine Sorge darüber machen, wie sie in den Augen ihrer Mitmenschen wirken. Sie kleiden sich einfach, und ihre materiellen Bedürfnisse sinken auf ein Minimum. Verheiratete sind, ob sie wollen oder nicht, in einer Reihe sozialer Zwänge gefangen. Man hat höhere Ausgaben, als wenn man alleine ist, und je mehr man ausgibt, desto mehr muss man arbeiten, kalkulieren und planen. Je mehr man arbeitet und plant, desto stärker bläst einem der Gegenwind entgegen und desto mehr ist man versucht, so zu handeln, dass man anderen schadet. Wenn wir unser Familienleben aufgeben und uns für ein von Verzicht geprägtes Leben entscheiden, also zum Beispiel für das Leben der christlichen Nonnen oder Mönche, die täglich 5 oder 6 Mal beten, lesen, meditieren und die fast keine weltliche Aktivität und auch keine weltlichen Ziele verfolgen, so bringt das immense Vorteile mit sich. Im Moment des Sterbens ist der Verzichtende viel heiterer. Die anderen müssen sich oft wegen vieler Dinge Sorgen machen. Was wird aus meinem Kind? Wird es in die Schule gehen? Wovon wird es leben? Und meine Frau, was wird aus ihr werden? Wie wird mein alter Mann ohne mich zurechtkommen? Meine junge Frau wird sich wahrscheinlich wieder einen Mann suchen. Wäre es nicht besser, im Moment des Todes keine solchen Sorgen mit sich herumzuschleppen? In vielen Ländern ist der Vater allein für die Versorgung der Familie zuständig. Wenn er stirbt, steht die Frau vor dem Nichts und muss sich oft fragen, wie sie überleben soll. Sind Kinder da, ist ihre Situation dramatisch. Bevor man heiratet, macht man sich Sorgen, weil man noch keinen Partner gefunden hat. Nach der Heirat hat man auch nicht weniger Sorgen. Der Mann fragt sich, ob seine Frau noch auf ihn hört, und die Frau fragt sich, ob sie ihrem Mann noch immer gefällt. Das alles ist ziemlich kompliziert. Die Hochzeit selbst ist ein Anlass, für den viel Geld ausgegeben wird. Sie muss ein unvergessliches Fest sein. In Indien opfern die Menschen einen Großteil ihres Reichtums dafür. Sie sparen oft so rigoros, dass sie sogar ihre Nahrungsmengen rationieren. Und unter den Verheirateten gibt es Paare, die leiden, weil sie keine Kinder bekommen können. Und Paare, die zwar Kinder bekommen können, aber keine wollen und abtreiben. Wäre das Leben nicht viel einfacher und friedlicher ohne alle diese Sorgen? Manchmal fragen sich die Mönche und Nonnen, ob es nicht besser wäre, in einer Partnerschaft zu leben. Aber wird ihr Leben nicht viel ruhiger, wenn es ihnen gelingt, sich von diesem Gedanken frei zu machen? Das Leben eines Junggesellen ist tatsächlich wesentlich entspannter. Sie können jetzt meinen, dass ich hier einen egoistischen Standpunkt vertrete. Ich bin mir dessen nicht so sicher. Wer heiratet, tut es ja für sich und nicht zum Wohle der anderen, und selbst dieses Ziel verfehlen viele. Diejenigen, die das Zölibat einhalten, die christlichen Nonnen und Mönche zum Beispiel, können sich voll und ganz um andere Menschen kümmern und Kranke pflegen. Ich denke da an Mutter Teresa, die keinen Ehemann, keine Kinder und keine Familie hatte und ihr ganzes Leben den Armen opferte. Mit Familie wäre das viel schwieriger gewesen. Selbst wenn der gute Wille da ist, sind dann noch der Haushalt, die Kinder, die zur Schule gehen und alles andere. Wenn aber unsere Exilregierung einen Mönch irgendwo hinschickt, um zu arbeiten, so kann er sich auf der Stelle freimachen. Wenn man ihm sagt, in ein anderes Land zu gehen, so ist es ohne weiteres möglich. Wenn man ihm aufträgt, zurückzukommen, kommt er sofort zurück. Verlangen Sie das von einem Geschäftsmann und die Dinge werden sehr kompliziert. Er wird Ihnen vielleicht sagen, ich habe gerade erst mein Geschäft eröffnet, ich muss hier bleiben, entschuldigen Sie mich bitte. Ich möchte jetzt von jenen Menschen sprechen, die sich der Religion verschrieben haben und als Lehrer tätig sind. Tsong Kappa sagte, es sei nicht richtig, andere verändern zu wollen, wenn man nicht selbst einen Wandel durchgemacht hat, und das, egal welchem spirituellen Weg man folgt. Wenn wir zum Beispiel anderen vermitteln wollen, wie schädlich Wut sein kann, dann wird es uns nur dann gelingen, unsere Schüler zu überzeugen, wenn wir nicht selbst in Wut geraten. Das Gleiche gilt, wenn wir Mäßigung der Wünsche und Genügsamkeit predigen. In diesem Zusammenhang muss ich an einen mir bekannten Lama denken, der mir schrieb, dass die Tibeter in Nepal in mehr als 30 Jahren zwar zahlreiche Klöster errichtet haben, mit prächtigen Tempeln und kostbaren Statuen, aber in dieser Zeit keine einzige Schule und auch kein einziges Krankenhaus bauten. Ich bin sicher, dass christliche Priester an ihrer Stelle anders gehandelt hätten. Junge Lamas, die normalerweise Mönchsgewänder tragen, schlüpfen am Abend in einen Anzug und gehen auf weltliche Empfänge, wo sie sich wie wichtige Persönlichkeiten oder reiche Geschäftsleute gebärden. Ich frage mich, ob der Buddha genauso gehandelt hätte. Und ganz ostentativ stellen sie ihre Rolex zur Schau. Übrigens, ich habe auch eine. Ich habe sie, seit ich aus Lhasa geflohen bin. Nur das Armband ist nicht echt. Man erzählte mir, dass die Lamas goldene Rolex-Uhren tragen, in Luxuslimousinen herumfahren, aber wenn sie einen elenden Bettler treffen, ihn keines Blickes würdigen. Das ist leider die Wahrheit. Der Buddha hat Demut und Hingabe an andere gepredigt. Aber wir ignorieren das einfach. Meiner Meinung nach ist das ein Fall, in dem es durchaus angebracht ist, dass die Presse die Scheinheiligkeit anprangert. Das ist das Einzige, was man da tun kann. Der Buddha sagte, man soll die anderen je nach ihren Bedürfnissen unterweisen und sich selbst an das halten, was man lehrt. Setzen wir also die Vorschriften selbst in die Tat um, bevor wir andere belehren.